50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von unserem Persönlich.com-Podcast über den ADC. Absolute Premiere. Über ihn ist schon mal gestanden im Tagesanzeiger. Sieht denn keiner, wie gut er ist? Herzlich willkommen, HP Riegel. Ist ja ein Wahnsinns-Headline, weißt du, gesagt, wo du sie gelesen hast.
Scheiß-Headline. Weil, nein, das war, ich habe die überhaupt nicht gemacht. Ich fand das ganz furchtbar. Weil natürlich ich überhaupt nicht die Notwendigkeit hatte, in irgendeiner Weise mich da ins Licht zu stellen. Und die Redakteurin hat es gut gemeint, aber ich fand es eher...
Aber es ist ein sehr wohlwollendes Portrait.
Portrait war wunderbar und war auch zutreffend und richtig. Aber das klang dann immer so, würde ich laut rumrufen, seht ihr mich denn nicht?
Also unter dem leidest du nicht, oder?
Bei weitem nicht. Ja. Ja, das Problem, dass ich lieber ein bisschen im Hintergrund halte. Also ich habe genug Öffentlichkeit, also wirklich.
Also gut. HP Riegel, vielleicht mal, man kennt dich, du bist bekannt, man kann dich aber nicht so richtig einordnen. Was bist du jetzt genau? Künstler, Werber, Unternehmer, Kritiker, Buchautor?
Alles.
Alles? Ja. Und was ist die Haupttätigkeit?
Das hängt von der Situation ab. Also ich bin natürlich ausgebildet, vielleicht vom Anfang ausgebildet als Art Director. Ich bin wirklich visuelle Kommunikation auch mit diesem Approach Art Director von Anfang an studiert, Typografie vor allen Dingen. Gleichzeitig Film studiert und visuelle Medien studiert, also auch schon sehr früh mich mit Video und etwas damals ja sehr noch eine sehr frische Spielart war, beschäftigt. Und bin dann sehr schnell Texter geworden, bin dann sehr schnell Unternehmer geworden, war immer auch Berat. Also es hat sich alles so ergeben. Und die Wurzeln sind natürlich im Künstlerischen, ist klar. Mhm. Die gebe ich natürlich auch nicht auf.
Also jetzt mal zur Einordnung, du hast eine eigene Agentur heute mit deiner Frau zusammen, ja?
Agentur ist absolutes Buzzword. Wir haben keine Agentur, das muss man immer wieder sagen. Wir sind ein Beratungsunternehmen, wir sind eine Unternehmensberatung. Wir positionieren uns sehr, sehr weit weg von Werber- oder PR-Agenturen und es wird auch von Klienten so gesehen. Also wir haben Mandate, die oberhalb der Leistungsgrenze von PR-Agenturen und Werbeagenturen liegen. Mhm. Deswegen, um Gottes Willen, nicht Agenturen.
Ja, aber du hast schon 1997 gesagt, die klassische Werbung sei tot, oder?
Ja, es ist ein ziemlich interessantes Interview. Ich habe es neulich gefunden. Das war im Werben und Verkaufen in Deutschland. Da bin ich ausgestiegen, 97 aus der Werbung. Ich also damals auch schon sah, das wird nichts mehr.
1997.
Ja, der Ausstieg war ziemlich banal. Es gab zwei Gründe. Das eine ist ein ziemlich lustiger Grund, weil ich mich weigerte, Hamburg-Mannheimer Hallo Herr Kaiser zu machen, wo mich Publicis so zwingen wollte. Und der zweite war wirklich, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, es war so um den Jahreswechsel. Wir waren eigentlich so im Endgeschäft, saß mit meiner Sekretärin und war Sachen am Abarbeiten. Und ich hatte eine zweite Assistentin, die eine war mehr für meine Issues und die andere für das Unternehmen. Und die pochte permanent ans Fenster und ich sah das Telefon. Und dann bin ich, dann habe ich irgendwann nachgegeben, sagte, komm, schau mal rüber. Und dann war das ein Junior Marketing, bla bla bla, von einem unserer Kunden, Namen nenne ich nicht. Und er beschwerte sich über ein Eckfeld-Inserat im Stern. Da würden die Farben nicht stimmen. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich als Agenturchef, so nicht so ganz meine Agentur, mein Zuständigkeitsbereich, und habe ihm dann gesagt, mit wem er dann sprechen müsste. Und der ließ sich aber nicht beruhigen, fing dann auch an, ziemlich rumzupöpeln. Und dann habe ich es wirklich so wie eingehängt. Und dann bin ich in die Weihnachtsferien gegangen und da war eigentlich schon der Entschluss gereift, zu sagen, ich steige da aus, ich tue mir den Scheiß nicht mehr an. Und dann kam eben noch dieses Hamburg-Mannheimer-Thema obendrauf, wo ich dann gesagt habe, ich muss ja alles nicht mehr haben. Mein Leben ist zu kurz. Und ich habe damals schon sehr viel mit digitalen Medien beschäftigt, seit meinem Beginn in der Werbung. Und habe damals schon ganz klar gespürt, die Richtung geht dahin. Und das habe ich dann im Interview gemacht. Ich war da ein bisschen optimistisch. Ich habe gesagt, in 10 Jahren, also von 97, also 2007, wird es Werbeagenturen in dem Zuschnitt und in der Form, wie wir sie damals kannten, also mit den traditionellen Werbemedien, wird es nicht mehr geben. Und es hat länger gedauert, es gibt sie heute noch, aber der Niedergang, also die Marginalisierung der Werbeagenturen und auch PR-Agenturen ist ja offensichtlich.
Also, obwohl deine Frau Präsidentin ist von Kommunikation Schweiz, oder?
PR-Swiss.
PR-Swiss, ja.
Ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also, ich meine, auch jetzt hatte jetzt auch zu ihrem Amtsantritt ganz klar auch Flöcke eingeschlagen und auch gesagt, dass die Dinge sich verändern müssen. Und dass ihr Approach natürlich auch ist, im Verband auch Dinge zu verändern und auf den Weg zu bringen, die jetzt notwendig sind. Wir reden über KI, die ganze Problematik, die damit auch für diesen Teil der Kommunikationswirtschaft verbunden ist. Aber da soll sie lieber drüber sprechen.
Also Tanja Hollerscheibe, wenn wir sagen, ja, ist deine Frau, haben wir es auch noch gebracht. Also, jetzt Riverside heisst dein Unternehmen, oder? Du wohnst in Zürich seit wann? Du bist Schweizer, oder?
Seit 1995 wurde ich ehrenhalber eingebürgert.
Sogar Schweizer Meister im Fußball, oder?
Sogar zweifach, jawohl.
Mit dem FCZ, oder?
Nein, mit SV Hönk. Ich habe aber 8 Jahre beim FCZ in der Meisterklasse gespielt. Im Fußball gehört ich als Experte.
Also Fußball, Skifahren bist du sehr gut und Boxen, glaube ich, oder?
Boxen habe ich auch, habe in der Jugend geboxt und bin ziemlich gut im Tennis.
Und im Tennis natürlich noch. Also fangen wir an. Aufgewachsen bist du in Düsseldorf. Dein Vater ist selber in der Werbung tätig gewesen. Dann hast du ein bisschen das Faible für die Werbung bekommen, für Kreation und Kreativwirtschaft.
Mein Vater hat eine kleine Agentur, könnte man es nennen, die Schaufensterwerbung macht. Das war damals ein Medium. Spricht halt keiner mehr von. Und ich bin praktisch zwischen Nivea-Plakaten, das ist so Beiersdorf, großer Kunde, Beleta, lustigerweise, und weiß ich, als Kotzbeere und so. Der hat dann am ganzen Niederrhein, Düsseldorf und am Niederrhein, hat er die Schaufenster dekoriert. Also nicht er selber allein, sondern auch seine Mitarbeiter. Und ich bin praktisch in Werbeplakaten aufgewachsen, in seinem Atelier. Also das war vollkommen klar für mich, in so eine Richtung zu gehen. Ich habe eigentlich nie einen anderen Berufswunsch gehabt. Also das war immer offensichtlich, der war eben studierter Grafiker, also man nannte das damals auch Gebrauchsgrafiker. Der hat an der Werkkunstschule in Düsseldorf studiert und natürlich auch das Zeichnen und auch das Grafische mit der Handarbeit, Topografie und so, das habe ich von da aus schon mitbekommen.
Also mit 13 hast du ein prägendes Erlebnis gehabt, wo bis heute da dauert in deinem Leben. Du hast Josef Beuys kennengelernt.
Genau, das war
der grosse Künstler, muss man sagen. Eigentlich der berühmteste, neben dem Gerhard Richter, zeitgenössische Künstler von Deutschland. Oder?
Ja, kann man sagen. Also eigentlich eher eigentlich so die prägendste Figur der Nachkriegskunst, der Gegenwartskunst in Deutschland. Das war ziemlich lustig, weil der jüngere Bruder von Sigmar Polke, auch sehr berühmter deutscher Künstler, war mein Kunstlehrer am Gymnasium. Und damals baute der Anatol, das war ein Schüler von Beuys, ein Holzkanu, mit dem er Beuys zurückholen wollte über den Rhein, weil er aus der Akademie geflogen war. Und er wollte den symbolisch zurückholen auf den Rhein. Und er baute dieses Kanu und der Kunstlehrer schickte mich dahin. Geh doch mal dahin, stell ihm noch ein paar Fragen für die Schülerzeitung und berichte uns im nächsten Unterricht darüber. Bin da hingegangen, da stand der Beuys rum, quatschte mit allen möglichen Leuten. Und dann bin ich zu dem hingegangen und habe den gefragt, worum es geht und was da Sache ist. Und das war 1973 war das. Und das war natürlich, Beuys war allgegenwärtig auch schon vorher in meiner Kindheit und Jugend, weil mein Vater die ganzen Akademieleute kannte und das ganze Umfeld kannte und wir da auch ein- und ausgingen. Also das war auch relativ naheliegend, den irgendwann mal kennenzulernen. Und der fuhr auch immer mit seinem Lincoln durch die Straßen aufrecht sitzen, mit dem Hut auf, einen riesigen Lincoln Continental. Also der war eine allgegenwärtige Figur in Düsseldorf. Und ich war immer in diesem Kunstumfeld unterwegs. Und kurze Zeit später habe ich dann Immendorf kennengelernt in der Schulpolitik, Schülermitverwaltung. Ich war Stadtschülersprecher. Ich hatte immer schon einen gewissen Ehrgeiz in den Dingen, die ich machte. Es war nicht nur Schülersprecher der Schule, sondern Stadtschülersprecher. Und Immendorf war Stadtvertrauenslehrer. Und so kamen wir zusammen. Und das war 75, soweit ich das noch erinnere. Und war, seitdem waren wir lose befreundet und er hat mich dann so 78, 79 gefragt, ob ich für ihn arbeiten will.
Also als Assistent, oder?
Genau.
Ja, also.
Genau. Fotograf, ich habe erst Fotos von ihm gemacht, interessanterweise. Der brauchte Fotos für ein amerikanisches Kunstmagazin, hatte keine Porträtfotos und Atelierfotos von sich. Und da ich damals schon fotografierte und er das wusste, bot er mir das an. Das war sehr interessant, weil dann hatte ich, das war mein erster großer Auftrag. Und die wurden tatsächlich in einem großen amerikanischen Kunstmagazin publiziert, die Fotos.
Also, und du bist ja bezahlt für da, oder? Ist da 100% für den Job?
Nein, ich habe das, das war schon wechselweise 100%. Das hing im Farb. Ich bin meistens vormittags studieren gegangen und nachmittags habe ich im Atelier gearbeitet. Aber ich habe auch Jobs als DJ gehabt. Im Sommer habe ich Fässer ausgefahren. Also ich habe ziemlich viel
gearbeitet. Aber DJ bist du heute noch? DJ im Josef in Zürich, glaube ich. Ja.
Mich nicht bitte. Ja. Nein, ich war in den späten 70er Jahren war ich einer der höchstbezahltesten DJs der Stadt. Ich habe 1000 Mark damals bekommen für den Abend. Das war immens viel Geld. Ja. Aber ich habe die auch gerockt, habe die Bude voll gemacht. Und die wissen, der spielt die heißen Sachen. Und das ging bis morgens. Also da war nichts mit Polizeistunde. Also sind dann 6 Uhr im helllichten Tage sind wir da rausgetorkelt.
Ja. Also, aber Immendorf ist ja eine interessante Zeit gewesen als sein Assistent, oder?
Genau.
Und Manager, oder?
Genau.
Ja.
Das wurde dann immer intensiver und der Durchbruch kam. Und ich weiß noch, die erste größere Geschichte, wo ich mit ihm dann auch unterwegs war, war in Bern. Hatte Harald Seemann eine Ausstellung für ihn kuratiert, wo er zum ersten Mal eine große Einzelausstellung in einem Museum hatte. Und da war ich dann schon dabei und als Soundgast eher und das vertiefte sich dann mit der Zeit und irgendwann war klar, der braucht einen vollamtlichen Assistenten und wer der voller Chaot war, jemand, der seinen Kalender führt, der also auch die Kasse führt und all diese Dinge tut, Transporte organisiert und. Und das war natürlich, dadurch war ich natürlich mitten rein in der künstlerischen...
Aber in Hamburg, glaube ich, noch im Rotlichtmilieu, hast du mir mal erzählt, oder?
Ja, das ist eine lustige Anekdote. Darf ich erzählen? Okay, ich erzähle sie. Ist lustig. Also man muss dazu vorab muss man noch wissen. Ich bin dann mit dem Immendorf durch Europa, durch die Welt gereist, Ausstellungen in USA, in allen möglichen Ländern und habe diese Ausstellungen organisiert und eingerichtet. Also dadurch war ich sehr eng auch in der künstlerischen Avantgarde und habe damals alle großen Künstler dieser Zeit kennengelernt. Biennale, Venedig, Documenta, Zeitgeistausstellung. Das war ein Riesenhaufen. Ich habe ganz, ganz viele tolle Fotos, die ich auch jetzt in Kürze veröffentlicht werde. Ich arbeite an einem Buch aus dieser Zeit, wo ich wirklich sehr nah mit diesen Künstlerinnen und Künstlern zusammen war. Und lustig war, der hatte eine Gastprofessur in Hamburg, der Immendorf, und ruft mich eines Morgens völlig verkatert an. Ich war in Düsseldorf, habe aufs Atelier aufgepasst. Ich müsste sofort nach Hamburg kommen und er hat einen riesen Scheiß gebaut. Ne? Nicht dann nach Hamburg. Und er wollte mir am Telefon nicht sagen, worum es ging. Komm sofort, ich habe Probleme. Dann hatte der im besoffenen Kopf einen Kaufvertrag für eine Kneipe unterschrieben, auf dem Hans-Albers-Platz, mitten auf dem Kiez, wirklich übelste Ecke überhaupt. Und das war wirklich die übelste Spelunke, die man sich vorstellen kann. Hatte aber einen Vorteil, die war 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet. Die wurde nur morgens um 7 von einer Stunde geschlossen und dann sind die mit einem Wasserschlauch da durch und haben die sauer gemacht. That was it.
Mhm.
Das, Gott, das bist du wahnsinnig. Und das war 83 und zwar war das so Ende 83, muss so im Dezember gewesen sein, weil wir kurz vorher in Zürich waren, im Kunsthaus. Da hatte der eine große Einzelausstellung mit dem Harald Seemann. Und dann war die Frage, was macht man mit dem Ding? Und dann habe ich gesagt, hey, lass uns das wie die Kronenhalle machen. Ich sag, was, Kronenhalle? Ja, lass uns die teuerste Kunst da reinhängen. Disruptiv. So. Und dann haben wir... Dann fand er das natürlich eine super Idee. Er hat sofort alle Freunde angerufen, Baselitz, Richter, Beuys und so weiter. Und dann bin ich rumgereist und habe bei denen all die Werke abgeholt. Da hing unter anderem ein über 2 Meter großer Baselitz in dem Ding, in dieser Spunte. Man muss sich vorstellen, Versicherungswert Millionen. Da hängen Richter, wunderschöner kleiner Richter.
Du gingst ja zu Richter, oder?
Ja, genau.
Der kein Schuhe, oder?
Nein, der wird sich heute nicht mehr an mich erinnern. Ich war damals kleiner Assistent. Aber Baselitz zum Beispiel, den habe ich oft gesehen, weil ich mit seinem Assistenten, der Dev Gretenkort, gut befreundet war. Das war ein engerer Kreis. Der Richter war nicht in diesem engeren Kreis drin. Der war auch sehr zurückhaltend. Der kam immer zu unseren Atelierfesten, solange er noch in Köln war. Der lebte ja in Köln. Aber der war nicht so in diesem Inner Circle. Ja, der ist so drin, der war immer sehr zurückhaltend. Aber das war natürlich toll und das war ein riesiger Erfolg. Wir haben das Geld mit Papiertüten, Plastiktüten da rausgetragen, Cash. Also ich will da keine weiteren Details erzählen, was da gelaufen ist. Und das war unter Patronat von dem damals größten Gangster Hamburgs namens Ringo Klemm.
Aha.
Und der hatte gegenüber Chicago. Und Ringo war der Schreppenzieher dieser sogenannten Pinsner-Morde. Also der hat die Waffe besorgt mit dem Pinsler, also den Staatsanwalt, bis zu einer Staatsanwältin, jedenfalls diesen Mord da begangen hat in der Staatsanwaltschaft. Und Ringo habe ich gut gekannt. Der war super. Ich fand den super. Also ich bin bestens mit dem klarkommen. Aber das war natürlich Unterwelt. Ne?
Also aber sind wir jetzt natürlich heute im seriöseren Milieu, oder?
Ja.
Wenn wir mit der ADC reden. Noch ein Wort zu deiner Kunstkarriere. Du hast Biografie geschrieben über Joseph Beuys. Also das ist
über Immendorf zuerst.
Ja. Wie?
Über Immendorf zuerst eine
Biografie. Immendorf und dann nachher über Beuys, ja. Und das ist eine richtungsweisende Biografie. Ich glaube, im Spiegel 5 Seiten besprochen worden. Hat es noch nie gegeben von einem Schweizer Autor, oder?
Ja. Ja, das ist interessant. Das war auch so ein bisschen, du hast ja eingangs dieses Interview im Tagi erwähnt. Die damals war die Journalistin dahinter gekommen und hat sich gefragt, warum man mich in Zürich nicht so gut kennt, warum ich so unbekannt eigentlich bin. Ich wäre doch in Deutschland eine Riesennummer. Und er sagt, ja, frag mich, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das war, also der Erfolg war grandios. Also das ist ja nicht nur diese Spiegelbesprechung. Also das, wenn du das siehst, also doppelseitige, mehrseitige Interviews in der Süddeutschen, in der Welt, in allen großen Medien, weltweit. Also es haben praktisch alle großen Medien weltweit darüber berichtet.
Aber du hast ja außer der Schweiz, ja.
Ja, die NZZ hat es gebracht.
Dann. Ja, aber du hast ein bisschen Sakrileg. Der ist ja ein bisschen ein Säulenheiliger von der deutschen Kultur, der Joseph Beuys, und du hast ihn kritisiert, oder?
Ja, ich habe ihn kritisiert, mein Gott. Ich habe einfach die Wahrheit berichtet. Also
relative braune Vergangenheit hat, oder?
Genau, nicht nur eine braune Vergangenheit, sondern braune Gesinnung. Also die Leute haben ja immer gedacht, der wäre ein Linker, der war ja bei den Grünen, Gründungsmitglied von den Grünen. Und die haben den alle im linken Spektrum verortet. Und das stimmte einfach nicht. Der war im Grunde nach war der national denkender, also stockkonservativer, reaktionärer Deutschtümler. Das ist einfach so. Und das muss man ja auch auf den Tisch bringen.
Also, jetzt gehen wir zurück auf deine Werbekarriere. Ist ja gleich ein Werbepodcast. Du bist dann eingestiegen relativ schnell bei GGK in Düsseldorf, oder?
Genau.
Das ist ja die angesagte Agentur gewesen, oder?
Ja, das ist lustig. Die Konstellation war interessant. Ich habe damals eben dann, während ich für den Immendorf arbeitete, haben wir sehr viele Aktionen in der Stadt gemacht und ich habe die Plakate dafür geschaltet. Die hingen überall in der Stadt. Ich habe Bücher für den geschaltet und so weiter. Das war überall bekannt. Und in den Kreisen verkehrte auch der Michael Schirner, also kannte der mich daher. Dann kam hinzu, dass Dietrich Dietrichsen war zu der Zeit Texter bei der GGK und der Dietrich hat wiederum für uns Katalogtexte geschrieben. Also das war eine sehr enge Konstellation. Und dann habe ich den Schirner irgendwann beim Glas Bier in der Ratinger Straße getrunken und gesagt, du, ich bin demnächst mit meinem Studium fertig, ich würde gern bei euch anfangen. Und so, das ist schon, klar, machen wir. Komm mal vorbei, ne? Da bin ich vorbeigekommen. Und da weiß ich noch wie heute, der hatte so einen ganz langen Sitzungstisch. Wir sitzen an diesem Sitzungstisch in diesem leeren großen Raum. Und er sagt da, wir müssen gar nicht lange reden. Du kannst natürlich bei uns anfangen. Wir wissen ja, was du drauf hast. Hatte keine Mappe, nichts, gar nichts. Und dann hat er gesagt, okay, aber was willst du machen? Du kannst Artdirektor werden. Oder du kannst Texter werden. Er hat mich gerne gefragt, ob ich Grafiker werden wollte, weil vollkommen klar war, dass ich nur als Artdirektor anfangen will. Wenn du als Grafiker bei der GK angefangen hattest, hattest du keine Chance auf einen Aufstieg. Die Grafiker sind immer Grafiker und Reinzeichner, die sind nie über diese Schwelle kommen. Das wusste ich vorher. Das hatte mir jemand gesteckt. Also bin ich dann hingesagt, hab es überlegt und hab gesagt, okay, Artdirektor ist super. Und dann hat natürlich nicht gefragt, warum. Er hat wirklich nicht gefragt, warum, aber ich... Soll ich dir sagen,
warum?
Weil ich dann direkt Leute unter mir hatte. Mhm. Ich hatte direkt ein Dreierteam, das wurde dann schnell erweitert. Ich hatte dann nachher 4, 5 Grafiker zu befehligen.
Mhm.
Ich dann auch,
da ich gern gemacht, oder?
Ich habe das geliebt. Ja. Aber das war eher ungünstig, weil nach einem halben Jahr stand ich kurz vorm Rauswurf, weil ich zu viele von denen verschlissen hatte, weil die waren alle nicht gut genug. Ja. Und ich habe dann gesagt, ich kann mit denen nicht arbeiten, die können nichts.
Aha, aha.
Und dann haben die gesagt, nee, du musst dir jetzt überlegen, du kannst dich ständig Grafiker verschleißen. Du bist einer unserer Besten, aber du musst jetzt die Leute ein bisschen mehr fliegen. Und da habe ich dann wirklich angefangen, die Leute selber auszubilden. Das war auch der Anfang, von dem ich ganz viele Leute ausgebildet habe.
Eben, GGK ist ja eigentlich der erfolgreichste Schweizer Export, oder?
Ja, ja. Also, eine Legende. Also ja. Es sind wahnsinnig viele große Werber, vor allem Springer, Konzern Jacobi genau genommen, zum Beispiel zu nennen, Reini Weber. Die sind ja alle durch diese Schule GGK Düsseldorf gegangen. Also die Kernzelle war zwar GGK Basel, aber dadurch, dass die dann in Düsseldorf so erfolgreich waren, war das ein Magnet und alle wollten dahin. Also das war.
Schau, Remy Format war auch dort.
Ja, der war kurz da. Mhm. Also nach meinem Wissen. Also ich kann mich da auch irren, aber ich habe ihn da selber nicht erlebt, aber es war wohl ein kurzes Gastspiel, soweit ich im Kopf habe.
Also nicht so erfolgreich.
Kein Kommentar.
Ja. Also, und dann bist du weitergegangen, dein Weg wurde immer größer und größer. Du bist dann für Lürzers, hast du gearbeitet?
Nee, ich bin dann raus aus der GGK 87, weil damals schmierte dann die GGK Düsseldorf ab. Also dann war ein Managementwechsel, der Bertel Schmidt kam, da kam Robert Stalder. Und der Robert war alles andere als ein Agenturleiter. Toller Literat, toller Texter, aber der war vollkommen unfähig, eine Agentur, die damals schon in der Krise war, zu leiten. Und ich hatte dann ein Gespräch mit Bredinger und auch mit Alois Hirzel, der damals die GK gekauft hatte, Trimedia. Mhm. Und das war durchaus eine Option, dass ich hätte in die Geschäftsführung da gehen können. Aber das war so verkachelt damals schon. Das war chancenlos, da draus zu machen. Und die Fußstapfen waren einfach auch viel zu groß. Da war ich auch viel zu jung für. Das ging gar nicht. Und dann bin ich raus bei der GGK und habe mich erstmal orientieren müssen, weil ich kannte nur die GGK. Und dann bin ich ein bisschen rumgeturnt, habe mal kurz bei der McCann in Frankfurt reingeschaut, für Brinfors, für die schwedische Agentur gearbeitet, was hochspannend war, weil ich dann nach Stockholm kam, für IKEA arbeiten konnte, für Henderson Moritz. Die hatten ganz tolle Accounts und ganz tolle Leute. Und dann auf dem Rückweg praktisch zu Lürzer gekommen. Und der Walter hat mich sehr geprägt. Der hat mich eigentlich zum Texter gemacht. Weil ich war damals so eine One-Man-Show schon als Kreativer. Und ich habe immer Mühe mit Textern gehabt, weil ich auch immer die Headlines langweilig fand und die Texte sowieso. First, ich musste immer so long copy. Ich sag, liest eh keine Sau, also mach's kürzer. Und dann irgendwann ich bin ziemlich sicher, dass der Lotzer, der zu mir sagt, schreibst das selber. Und dann habe ich angefangen selber auch die Copies und das hat super funktioniert. Der hat mir dann also mehrfach an Ohren gezogen, weil die nicht gut waren, aber es wurde dann immer besser. Und dadurch habe ich wirklich substanziell Texten gelernt.
Also Michael Conrad war schon weg, oder?
Ja, die waren getrennt. Das war Lotzer. Das war, hatte mit Michael dann nichts mehr zu tun.
Mhm. Und dann ist deine Karriere weitergegangen durch die ganze Agenturlandschaft.
Nein, ich bin dann zurück zur GGK. Also weil das alles mir gefiel mir nicht. Ich hatte wirklich Heimweh, sagen wir mal so. Und dann bekam ich ein Angebot vom Konstantin Jacobi nach Hamburg zu kommen, zu Springer Jacobi. Und ein Angebot von der GGK Zürich, weil die standen mitten in mehreren großen Präsentationen und ich hätte dann aber nur Freelance arbeiten können, weil damals bekamst du noch keine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz.
Das ist dann der erste Kontakt gewesen mit der Schweiz, oder?
Nee, ich bin als Kind schon auch in der Schweiz. Ich kannte, und natürlich durch die erste GGK-Zeit war ich ständig in der Schweiz. Das hatte ständig in Basel zu tun, mit Gerstner und mit den Leuten immer zu tun. Also das war nichts speziell Neues für mich. Und dann war ich ja auch mit dem Immendorf im Kunsthaus Zürich gewesen und habe damals schon gesagt, hey Zürich, ist cool, also Zürich hat mir gefallen. Dann gesagt, okay, habe ich wie eine Münze geworfen und dann fiel es auf Zürich. Und dann habe ich praktisch am ersten Tag bei der GGK Zürich meine damalige Frau kennengelernt. Und wie sich die Dinge dann so geben, bleibt man dann hängen. Und dann bekam ich einen Anruf aus Basel. Die hatten eben Riesenprobleme mit IBM, weil der Remy Fabrikant vom Motorrad gefallen war. Der hatte sich Nürburgring irgendwie mit dem Motorrad zerlegt. Und dann musste ich seinen Job übernehmen. Und so kam ich zu GGK Basel. Und da habe ich dann eben mit dem Reini bei GGK Basel, war eine sehr erfolgreiche Zeit. Und habe dann mit dem Karl Gerstner zusammen die IBM nochmal komplett neu designt, also komplett das Redesign für IBM Global gemacht.
Also, interessante Zeit, wenn man jetzt nochmal zurückschaut auf dein Leben. Du hielst auch ein bisschen als der Entdecker, und das seid ihr auch, vom Alexander Jacki, oder?
Ja, das finde ich sehr ehrenvoll, das so zu sagen, aber das stimmt. Also der hatte sich bei uns vorgestellt, 19-jährig, und das ist natürlich so eine Frage, ob du einen 19-Jährigen einstellst als Texter. Weil das ist ja eigentlich ein Fall für ein Stage oder für, wie sagt man das, Schnupperlehre oder so. Aber wir haben uns dann unterhalten und wir kamen sehr schnell auf andere Themen. Musik, der sang damals in der Band, kam da schnell auf Musik und auf Fußball. Und irgendwann, ich sag, komm, let's go, wir machen das. Und der Alex, und das muss ich wirklich sagen, das hat mich immer extrem bei ihm fasziniert, der war immer sehr fokussiert. Der konnte sehr straight auf die Dinge zugehen und zwar ganz unaufgeregt. Das hat mich sehr beeindruckt. Der war damals schon wirklich so laid back. Der war damals schon sehr klar in all dem, was er getan hat. Und der Erfolg, den er hatte, der ist natürlich darauf zurückzuführen, dass er diese Fokussierung hat. Aber ein bisschen geholfen habe ich ihm halt auch, weil ich halt auch eben das Werbehandwerk
habe. Ja, aber du hast ja mal gesagt, am Anfang von deiner Karriere, du tust dich mehr aufs Unternehmerische konzentrieren, ja, statt aufs Künstlerische.
Ja. Ja, das war lachhaft. Also ich meine, ich habe natürlich die Werbeszene sehr schnell durchschaut und sehr schnell auch gekannt. Ich hatte nach einem halben Jahr, ich weiß nicht wie viele Auszeichnungen beim Art Directors Club, aber ich fand es immer total kurzsichtig, sich nur darauf zu fokussieren als Kreativer, weil du für einen Moment hast du dann Erfolg, aber der Erfolg ist ja eigentlich der Erfolg für den Kunden. Und für einen Moment stehst du irgendwo im Glanze, aber das interessiert außerhalb von diesem Werbekuchen niemand. Es ist nicht relevant. Und mir war also sehr schnell klar und bewusst, ich will Manager werden, ich will Unternehmer werden, ich will es den irgendwann mal selber machen, weil ich hatte keine Lust, irgendwie mit 40 vom Rad zu fallen, mhm, und aussortiert zu werden. Und das habe ich vor mir gesehen. Und da habe ich hab von, glaube ich, vom ersten Tag an, wo ich in Düsseldorf in die Agentur kam, habe ich den Tarif durchgegeben, habe allen klar gemacht, wo ich hin will, und habe es dann ja auch so durchgezogen.
Eben eine von deinen Fähigkeiten, sagst du von dir selber, sag im Gegensatz zu vielen anderen, also ich hatte die Fähigkeit auch nicht, dass du Bilanzen dreidimensional, also plastisch verdienen
möchtest. Ja, ja. Hat mir mal der Klaus Wendler gesagt, der Global Finanzchef von BBDO, von dem ich auch sehr, sehr viel habe lernen dürfen. Das meint, also Bilanzen dreidimensional sehen ist, du kannst dir vorstellen, was die Konsequenz aus einer Bilanz ist. Im Raum, also mit Leuten, mit Dingen, die da sind. Also du hast eine sehr konkrete Vorstellung von einer Entwicklung, die aus einer Bilanz rausragt. Mhm. Und das habe ich dann sehr oft auch als Sanierer, als Unternehmensleiter einsetzen können. Also jemand hat mich mal genannt, Kaio Neunkirchen der Agenturszene, weil ich immer gerufen wurde, wenn es irgendwo brennt.
Eben, Jean-Étienne Nebbi hast du noch zugehört, mit einer Schweizer Werbelegende, die berühmte Agentur, wo du an der Rotbuchstrasse, also, ja, ja.
Ja, das war eine coolige Situation. Die hatten mich damals vom BDO angesprochen, Jean-Étienne.
Die sind Partner von deren Agentur, oder?
Ja, ja, genau. Und es ist ja ASGS BBDO.
Ja, ja.
Und die hatten damals einen Konkurrenzkonflikt. Die hatten NCR, was damals kennt das kein Mensch mehr. Und BBDO wünschte aber, dass Apple in der Schweiz besser betreut wird. Weil die Schweiz der wichtigste Auslandsmarkt damals für Apple war. Damals schon 17% Marktanteil. Und das Blödeste war bei der Geschichte war eigentlich, dass der Apple-Account lag bei der schlechtesten Agentur der Schweiz. Und das war eben das Problem. Und die war aus einer Fusion von zwei noch schlechteren Agenturen zusammengewachsen. Das hatte man mir alles nicht gesagt. Man hat mir alles.
Also schlecht kreativ oder?
Ja, weil das waren zwei kleine Agenturen.
Die man heute nicht mehr kennt,
die
oder?
Die man heute nicht mehr kennt, und man soll ja auch den Menschen ihr Unrecht tun. die dann fusionierten. Die hatten schon vorab fusioniert. Und eine dieser beiden Agenturen hatte aufgrund privater Verbindungen den Apple-Account. Und das war BBDO. Ein Dorn im Auge, und BBDO war aufgefordert worden, von Apple eine Lösung dafür zu suchen. Und da ich in der Szene bekannt war als Mr. IBM und das größte Know-how hatte in diesem ganzen Bereich, haben die mich dann angesprochen und gesagt, willst du Geschäftsführer werden von dieser Agentur? Wir müssen das auf die Reihe kriegen wegen Apple, aber BBDO, also ASGS, kann es eben in machen. Und ich weiß noch, die ganzen Vorgespräche, die liefen, also wenn John Etienne, wenn man sich an ihn erinnert, ewiger Optimist, goldenste Farben.
Große Ausstrahlung, natürlich.
Wunderbar. Ich hab, wir waren sehr eng, also ich habe dem auch, dem John Etienne viel zu verdanken. Aber die Realität sah dann einfach so aus, dass die Agentur, das war so schlecht. Ich bin wirklich nach 2 Wochen ungelogen. Ich bin eben mit Flieger gesetzt nach Düsseldorf geflogen, bin zu Willem Vasata gegangen und sage, Willem, ich mach das nicht. Vergiss es. Das wird nichts. Das ist, die können nichts, die wollen auch nichts können, die sind total verkachen. Und dann hat Willem zumindest, also wie in seiner Art, der saß ja da wie so ein Buddha, so in seiner ganz ruhigen Art. Ja, dann mach du es doch. Und küss vollkommen frei an, mach du, wie du willst. Und wie viele Anteile willst du haben? Okay, das ist ein Deal, mache ich. Zurückgeflogen und habe die bis auf 2, 3 Leute den ganzen Laden entleert, die alle rausgeschmissen. War keiner wirklich, den du irgendwie brauchen konntest. Mhm. Und haben dann ganz neu angefangen und dann kam eben die glückliche Zufälle, Adek kam dann dazu, wir hatten damals einen exzellenten Artikel, den ich von ASGS mit rübergenommen hatte, Thomas Büchi, der leider sehr, sehr früh verstorben ist bei einem Bergunfall. Und dann haben wir das gerockt und wir sind innerhalb von einem Jahr ins Top 5 Ranking gekommen. War eine Nomination für Werber des Jahres. Innerhalb von einem Jahr von null in diese Sphären rein. Und dann sind wir direkt BSW-Mitglied geworden, auch vollkommen.
Also Vorgänger vom LSA oder
andere. Von LSA, genau. Auch auf, in Highspeed Time. Und das lief eigentlich alles soweit okay.
Mhm. Und dann, was passierte?
Ja, dann wurden wir eingeladen zu einer Konkurrenzpräsentation Studer Wevox, bekamen die Unterlagen und das Verlangen von Studer war, Gratispräsentation und für 10% EA, also Agenturkommission. Das können wir nicht machen. BSW verlangt 18% und keine Gratispräsentation. Und dann habe ich gesagt, machen wir nicht, wir sind raus. Aber ich habe einen Kollegen in München, eine andere BBDO-Agentur, der hat auch ziemlich viel Ahnung von dem Metier, redet doch mal mit dem. Also sind die zu dem hingegangen und dann rufe ich den ein paar Tage später an und da sei der im Pitch drin. Sagt er, ja, super. Du, sag mal, weißt du, wer da noch dabei ist von der Schweizer Agentur? Das hat mich natürlich schon interessiert. Und dann hatte Wirtz, Kobi und Lesch und Frei waren in der Präsentation. Und ich sage, bitte. Alle 3 BSW-Mitglieder, alle 3 gegen den Code of Conduct verstoßen. Und dann habe ich den Lash angerufen. Hab gesagt, du, sag mal, du weißt ja, dass es. Und dann hat er schon gemerkt, okay, er sagte, okay, ich ziehe mich da raus zurück. Dann hat er sich zurückgezogen. Und dann habe ich versucht, mit Wert zu reden, habe versucht, mit Kobi zu reden. Die haben sich verleugnen lassen, die sind gar nicht rangegangen. Und da habe ich gesagt, komm, das ist doch mal ein schöner Primeur. Kurt Zimmermann angerufen und sagt, Kurt, ich habe eine Story für dich. Und dann hat er die Bombe platzen lassen. Dann ging das, damals gab es noch Cash. Mhm. Und Sonntagszeitung, das war erst in der Sonntagszeitung, diesen Aufmacher, und dann nachher in Cash. Und das war natürlich dann richtig Action. Ne?
Aha, hat ihn die Beliebtheit nicht gerade gesteigert.
Aber dann, massiv. Ja, ja. Bekanntheitswerte voll.
Bekanntheitswerte haben Beliebtheitswerte im
so. Nein, das ist nur Business like Showbusiness.
Also, ganz am Schluss noch ein Punkt. Du hast ja alles gemacht. Bist ja noch im Music-Business gewesen, oder?
Ja, ja.
Ein bisschen der kreative Freddy Burger, oder?
Alles, ja, alles gemacht. Jetzt haben wir noch viel mehr gemacht. Also. Aber so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Nein, das war interessant, weil ich habe damals, ich war im Modegeschäft, habe Modeunternehmen saniert.
Ich war aber, ja.
Ich war damals gefragt worden, aus dem Bertelsmann-Umfeld ein Unternehmen aufzubauen, das die Entertainment digital vermarktet. Weil damals waren noch Eintrittskarten und Merchandising, das war alles sehr analog. Und das haben wir dann konzipiert und gemacht. Und es war konzipiert mit dem Wunsch, an die Börse zu gehen. Und damals wollte ja alles an die Börse. Und dann kam zuerst Pixelpark, haben wir an die Börse gebracht, haben wir alle sehr viel Geld verdient. Es war eine super Geschichte. Dann kamen noch zwei andere, wo ich auch beratend mit beteiligt war. Und dann wären wir gekommen. Und dann platzte die Dotcom-Blase. Und dann haben wir dann sagen müssen, okay, das macht keinen Sinn. Da wir aber profitabel waren, im Gegensatz zu anderen Buden damals, wollte sich das amerikanische Unternehmen SFX bei uns beteiligen. Und ich sitze auf gepackten Koffern nach New York und dann ist 9/11. Und da war das Ding durch. Und danach sind ganz viele Tourneen abgesagt worden, alles fertig. Und ich habe dann, ich hätte dann meinen Vertrag verlängern sollen, weitere 3 Jahre. Und da habe ich gedacht, das ist genau der Moment zum Ausstieg. Und bin dann Ende 2001 ausgestiegen und habe mich erstmal zur Ruhe gesetzt. Schönes Haus gekauft in Zürich. Mich zur Ruhe gesetzt. Ich habe mich praktisch mit 42 zum ersten Mal zur Ruhe gesetzt.
Aber bist immer noch da, oder? Vielleicht ein paar Namen, die du da gemanagt hast? Whitney Houston, glaube
ich. Ja, ich habe über 1000, ich habe es mal ungefähr einschätzen lassen, also rund 1200 Konzerte produziert.
Auf höchstem Niveau.
Auf allerhöchstem Niveau. Ja. Also es gibt einen Film, der kursiert auch im Internet, wo ich zum Beispiel die Wiener Philharmoniker produziert habe, mit Zubin Mehta am Pult und Hanon Kuh am Pult. Ich habe die letzte Deutschland-Tournee von Whitney Houston produziert. Ich habe praktisch außer...
Tina Turner?
Tina, das letzte Open-Air-Konzert in Danzig hat eine meiner Firmen produziert, ja.
Aha.
Ich war in Danzig, Support Festival, war letzte, soweit ich, das war das letzte Live-Open-Air-Auftritt von Tina.
Litsch Swatner, wie lange bist du im ADT in der Schweiz?
War schon ziemlich lang.
Ja, ja.
Aber ich weiß nicht.
Eben, Kritiker von der Werbung, aber bist immer ein treuer Kund und
ja,
gern gesehener Kund dort?
Weiß ich nicht, ob ich es gern gesehen bin und Kunde.
Aber ich aber dort einfach, oder? Ja.
Nein, ich bin Mitglied und bin gerne Mitglied. Wir hatten jetzt gerade in diesem Jahr eine sehr schöne Jurierung, auch tolle Arbeiten. Aber ich bin natürlich auch Kritiker und ein Kritiker wäre natürlich selten gerne gehört, weil ich schon immer und sehr früh auch die Finger da in die Wunde lege und ich finde, der ADC ist in der Verfassung, wo man Dinge ändern muss. Ich sehe das Bemühen, also es wird immer wieder auch, werden auch Initiativen losgetreten, aber die Branche ist eigentlich zu sehr mit sich selbst beschäftigt, mit den Problemen. Also die Agenturen, all die müssen natürlich jeden Tag, ich sage jetzt mal ein bisschen hart, ums Überleben kämpfen, jeden Tag um ihr Business kämpfen. Und da bleibt natürlich zu wenig Luft, um über den Gartenhag zu blicken. Und da ich natürlich als Unternehmer eine ganz andere Position habe, also ich kann alles, ich muss nichts. Und kann ich natürlich auch von außen die Dinge auch anders sehen. Und natürlich mit meiner riesigen Erfahrung habe ich natürlich auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge und kann einfach nur sagen, ich sage es immer wieder, Leute, wenn ihr so weitermacht, es wird euch hinwegfegen. Es wird nicht so weitergehen.
Mhm. Aber gäbe es eine Alternative?
Ja, man muss es komplett neu denken. Ich merke es immer bei uns, wir schreiben ja auf die Website, dass wir uns nur wirklich Projekte machen oder auch Aufträge übernehmen, wo wir überzeugt sind, dass wir da helfen können. Das ist ein ganz wichtiger Approach. Wenn du immer darauf angewiesen bist, Dinge zu tun, aus Opportunität.
Also du lernst viele ab.
Ja, wir lernen regelmäßig ab.
Wie viele etwa?
Ja, wir haben pro Jahr, also grundsätzlich lehnen wir Pitches ab, wir machen grundsätzlich Pitches mit. Zweitens haben wir x Anfragen von Unternehmen, die eigentlich nur in Anführungs- und Schlusszeichen Kommunikation wollen und wir denen sagen müssen, Leute, das wird nicht reichen, das ist Flästerli-Politik, ihr kommt damit nicht weiter. Und wenn die dann nicht zuhören wollen und nicht offen dafür sind, sagen, wir müssen uns strategisch anders positionieren und aufstellen, dann kannst du denen nicht helfen. Und dann gehen wir lieber raus und sagen, wir können gerne dann andere empfehlen, aber wir sind es nicht. Und das tut gut. Das ist eine super Position. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir machen viel Kommunikation. Also ein großer Klient ist Visa. Da ist Kommunikation schon ein Anteil. Aber es findet alles im Internet statt, findet alles in digitalen Channels statt. Das siehst du kaum woanders. Und das macht Sinn, weil die Halbwertszeit von Kommunikation ist so gering. Du hast halt vielleicht eine Kampagne, die ist höchstens ein Vierteljahr draußen, dann ist die durch. Und das Problem ist eigentlich, dass die Unternehmen diese Spendings nicht mehr haben, sagen, okay, dann ziehen wir noch einen nach und noch einen nach und noch einen nach. Das heißt, sie machen, können nur die wirklich großen Unternehmen leisten. Alle darunter, die hängen am Haag, weil sie kommunikativ nicht weiterkommen, weil die Spendings nicht da sind. Die können das gar nicht mehr, das Rad drehen. Also ist sowieso alles schon ins Digitale gewandert. Also sowieso schon aus den klassischen Medien. Jetzt kommen Werbeverbote hinzu. Das Thema wird kommen. Du hast selber darüber oft nur geschrieben, steht ganz oben auch auf der politischen Agenda in Zürich vor allen Dingen. Es wird also lauter solche Faktoren geben, auch viele immer mehr Einschränkungen, auch aufgrund von soziokulturellen Aspekten. Und da sind wir da. Da sagen wir, hey, wir können euch da wirklich helfen, weil wir auch dieses soziokulturelle Know-how haben, dieses strategische Know-how haben. Und we love it. Das ist fantastisch, so zu arbeiten.
Also, herzlichen Dank. Irgendwo hat der Tagesanzeiger geschrieben, in der Schweiz mag man keine Bluffsäcke. Ist auch von dir das Zitat, gell?
Ja. Das ist von mir.
Das ist auch,
wieso kommst du jetzt da drauf?
Nein, einfach wie der Artikel nochmal von mir gehabt, oder? Groß.
Ja.
Nein, ich habe es nicht so gemeint. Aber das ist ein interessanter Artikel, wo man kann anschauen kann.
Du hast dich jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Ich meine, wenn ich all die Dinge erzählen würde, die ich gemacht habe und wo ich die Finger im Spiel hatte, dann hätten wir eine lange Zeit. Aber das ist eben genau dieses Thema mit den Bluffsäcken. Du hast halt in den ganzen Branchen wahnsinnig viele Leute, die sehr laut reden, die sehr schnell in die Front gehen und gackern für irgendwelche mediokren Sachen, die sie machen. Und das habe ich nie gemacht. Du wirst nie von mir sehen, wir haben jetzt den Klienten, wir haben jenen Klienten, wir machen dies oder das, sondern hey, ich mache einfach und genieße mein Leben. Ich muss es nicht haben.
Also, großartiges Interview. Besten Dank, HP Riegel. Das ist ja die offizielle Bezeichnung, HP, oder?
Nee, Hans-Peter. HP nennen mich die Freunde.
HP nennen mich die Freunde.
Und auf dem Fußballplatz, ist es auf Fußballplatz erfunden worden. Wenn keiner ein bisschen Hans-Peter gerufen, das ist der Fall schon.
Also, herzlichen Dank, dass du vorbeikommen bist. Interessantes Gespräch gewesen. Das war unser Podcast gewesen. Besten Dank, Corinne Lüthi, Christian Beck. Nächste Woche gleiche Zeit und bis bald.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt vom Mikro.